Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Bus Office. Heute sind wir nach Weißrode gefahren zum legendären Andreas Popp, dem Unternehmer, Autor, Makroökonomen und Wahlkanadier. Andreas ist Weltverbesserer, der sein Wissen sehr gerne mit anderen teilt, zum Beispiel bei der Wissensmanufaktur, dessen Gründer er ist, oder bei Stabil durch den Wandel, seinem Podcast mit Eva Herrmann, und bei Kongressen und, naja, ihr werdet ihn kennen. Jetzt ist er bei uns und ich freue mich sehr, dich zu begrüßen, lieber Andreas.
Liebe Julia, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, frisch aus Kanada.
Das ist so.
Wie ist denn das, wenn man aus Kanada kommend wieder in Deutschland landet?
Erst einmal ungewöhnlich, weil man die Dichte der Bevölkerung erstmal wieder richtig erlebt. Spätestens wenn man in Frankfurt landet und man hat dort so viele Leute und man merkt dann auch, dass die Stimmung natürlich dann etwas gehemmt ist darunter. Also wenn man dann einem, den ersten, den man sieht, fröhlich einen guten Tag wünscht, dann kann es schon mal sein, dass er einen anguckt und fragt, kennen wir uns? Und dann sage ich, nein, das tut mir leid. Aber jetzt habe ich ihn trotzdem einen schönen Tag gewünscht. Das ist ein Fauxpas. So ist es halt ein bisschen hier. In Kanada ist es so, da wo ich herkomme, da grüßt man jeden alleine, weil man so wenig sieht. Und aus diesem Grunde ist die Stimmung halt anders. Aber es ist ja immer so, je dichter die Bevölkerung ist, desto mehr ist auch die Spannungsfelder, die sind eben halt spürbar.
Mhm. Also das hat wahrscheinlich auch noch zugenommen, oder? In den letzten Jahren?
Hier mit Sicherheit, ja, natürlich, weil Deutschland ist nun mal die Zentralscheibe in Europa. Da bewegt sich sehr viel, politisch natürlich sehr bewegt. In Kanada, in den USA wird viel über Deutschland speziell gesprochen, nicht nur über Europa. Und man fragt sich, was hier eigentlich los ist und warum die Menschen sich das alles so auch gefallen lassen. Und das sind so viele natürlich auch dann so fast pathologische Spannungsfelder, die entstanden sind. Und da haben manche Leute wirklich Schwierigkeiten mit. Vielleicht gar nicht, ohne dass, indem sie es wirklich realisieren und wissen, sondern das ist so auch ein unterbewusstes Schwingen. Und dadurch ist die Stimmung ein bisschen gedämpfter hier.
Ich merke das auch immer, wenn ich aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland komme, dann merke ich, dass bei mir leider die Stimmung auch wieder nach unten geht. Wann hast du Deutschland verlassen damals und warum?
Ich bin 1996 habe ich vor dem Fernseher gesessen und da wurde die Telekom an die Börse gebracht. Damals hieß der Vorstandsvorsitzende Ron Sommer und der ehemalige DDR-Schauspieler Manfred Krug, der stand dann im Fernsehen und hat dann dieses T-Zeichen gemacht und hat die T-Aktie wie Sauerbier angeboten. Und da habe ich damals gesagt, der Zeitpunkt ist gekommen, wir müssen das Land verlassen, das Land wird ruiniert jetzt. Ich habe vorher schon sehr viel wahrgenommen in den 80er Jahren. Seitdem beschäftige ich mich mit dieser Thematik der ökonomischen Verwerfungen, wie über die ISO-Zertifizierung und wie man das alles nannte, Deutschland quasi nackt gemacht wurde. Alle mussten ihre Betriebsgeheimnisse verraten gegenüber den Alliierten. Und damit haben sie natürlich große Wettbewerbsvorteile verloren. Und als dann eben halt die Telekom an die Börse ging, noch bevor die Dotcom-Blase kam, die Dotcom-Blase, das war der sogenannte neue Markt vor der Jahrtausendwende, da meinte jeder, man könnte 40% Rendite machen, also in der Woche natürlich. Und das war eine völlig kranke Situation. Und da ist denn der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt drehen Sie durch, die Verhältnismäßigkeit ist verloren worden. Ich glaube, ich gehe hier weg. Und dann habe ich angefangen zu suchen, welches ist der sicherste Platz auf der Erde? Das war meine Frage.
Und du hast Kanada gefunden. Vielleicht wäre Neuseeland auch noch so ein sicherer damals gewesen, so ein sicherer Ort.
Nein.
Nein?
Nein. Ich habe gesucht nach bestimmten Kriterien. Nicht nach dem Motto, wo gefällt es mir, wie ist die politische Lage, die kann sich morgen wieder ändern. Ja. Sondern die Frage stellt sich, wo kann man am besten überleben im kritischen Fall? Ich bin da ein bisschen vielleicht auch überzogen an der Stelle, aber das war mir wichtig. Keine Erdbeben, keine Vulkane, keine Kernkraftwerke, keine starke Besiedlung. Keine Rohstoffe. Rohstoffe sind ganz wichtig, denn wir kennen zum Beispiel das Prinzip, dass schon einige amerikanische Präsidenten sich gefragt haben, warum der Herrgott ihr Öl bei den Mullahs in Teheran vergraben haben, dass sie es dort verteidigen müssen. Und das war eben halt die Situation, wo man dann merkte, oh je, das ist gut, wenn man keine Rohstoffe hat, dann kommen keine Begehrlichkeiten. Dazu kommen bestimmte meteorologische Eigenschaften, gemäßigtes Klima, um sich selbst zu versorgen und. Und da hat man dann gesucht, und ich rede auch nicht von Kanada, ich rede von einem Bereich, Cape Breton, an der Ostküste. Kanada ist doppelt so groß wie die Europäische Union, da muss man sehr stark unterscheiden. Und dann gab es zwei Gebiete, die eben halt so diese Kriterien genau erfüllten. Und eins war Cape Breton und deshalb habe ich mich dafür entschieden.
Und lebst ja sehr, sehr gerne da mit Eva Hermel.
Mittlerweile seit über 20 Jahren. Ich bin Kanadier auch, kein deutscher Staatsbürger mehr. Bin ja hier Ausländer gewissermaßen. Ja, und wir leben dort natürlich so ein bisschen wie die Kinder von Bullabü. Man muss sich das vergleichen, ungefähr den 1980er Jahre. So leben wir dort, noch genauso.
Wunderbar, da wird man ein bisschen sentimental, wenn man das so hört.
Gut, das kann sein.
Und du hast ja damals auch genau die richtigen Visionen gehabt, wie es mit Deutschland weitergehen wird. Also deine düstere Prognose für das wirtschaftliche Geschehen in Deutschland oder auch die freiheitliche Bestimmung in Deutschland, das hat sich ja bewahrheitet leider. Beziehungsweise sind deine Befürchtungen nicht noch übertroffen worden?
Ja, also was man dem 1984 George Orwell eben halt übel nehmen kann, ist, dass er so maßlos untertrieben hat. Das stimmt. Aber ansonsten ist es so, dass es auch gar keine Vision war, sondern zu der Zeit noch eine reine mathematische Hochrechnung aus der ökonomischen Seite heraus. Und dann weiß man, wenn ein Prozess fehlläuft und der potenziert sich in einer Exponential- oder einer Grenzfunktion, dann wird es irgendwann verstanden werden und dann wird ein System nicht mehr funktionieren.
Vorausgesetzt, niemand greift eben ein. Und das hast du vorausgesehen bei der Politikerkaste, die wir haben, dass da nicht die Absicht besteht.
Ich glaube sogar, dass man seit 1996 gar keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, auch durch Eingriffe es zu verändern. Also das ist schon das Finanz- und Geldsystem, das ist ja eins meiner wesentlichen Themen damals. Die habe ich dann eben halt wirklich mehr wissenschaftlich hochgerechnet. Und die eigentliche Intuition, die habe ich erst viel später gelernt, denn ich war doch an der Stelle verstandesmäßig sehr stark überzüchtet damals und dafür geistig stark behindert. Und diese geistige Behinderung habe ich abgebaut mit der Zeit und habe natürlich jetzt auch zugelassen intuitive Aspekte. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber damals war das noch ganz sachlich hochgerechnet.
Und mittlerweile befindet sich Deutschland tief in der Krise und auch eigentlich ganz Europa aufgrund der Politik der Europäischen Union. Deine Zuschauer und auch unsere Zuschauer wissen, was wir meinen, wenn wir sagen Krise. Aber lass es uns kurz quantifizieren. Was läuft hier eigentlich gerade? Also in Deutschland können wir ja sagen, wir haben eine Demontage der Wirtschaft und wir haben Massenmigration, einen eklatanten Bildungsrückgang, einen Abbau des Sicherheitsgefühls. Was ist für dich so das Schlimmste, was im Moment in Deutschland passiert? Du hast es ja mal neulich gesagt, bei Markus Krall, Deutschland befindet sich schon im freien Fall.
Ja, der freie Fall ist ein physikalischer Zustand, ein ganz bestimmter. Also stellen wir uns mal vor, wir wollen ein großes Gebäude sprengen. New York als Beispiel. Dann würde ich das so machen. Ich würde an diesem hohen Hochhaus überall natürlich die Sprengsätze anbringen nach einem bestimmten Kriterium. Und dann würde ich sie nach einer bestimmten Abfolge, würde ich sie zur Detonation bringen, damit das Ding in sich einstürzt und nicht umkippt zum Beispiel. So, und in dem Moment, wenn alles fertig gerechnet ist, das sind ja alles noch dann Hochrechnungen und die ganzen Sprengsätze sind installiert, dann drücke ich auf den Knopf. Und in dem Moment, wenn ich auf den Knopf drücke und die erste Explosion geht und die Kettenreaktion folgt, in dem Moment habe ich keine Einflussmöglichkeiten mehr und ich muss sehen, ob es funktioniert hat oder nicht. Es gibt keine Eingriffe mehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diesen Prozess nennt man dann den freien Fall. Der freie Fall wird also schon eingeleitet, bevor es in sich zusammenfällt, sondern in dem Moment, wenn jede Möglichkeit der Intervention ausgeschlossen ist.
Und diese Möglichkeit ist jetzt auch ausgeschlossen?
Ja, das heißt aber nicht, dass es jetzt gleich ein Zusammenbruch sein muss mit alle sind tot und die Welt ist nicht mehr existent, sondern dass dann eben halt auch ein Neuanfang sein kann. Also das kann in vielen Formen kann das sein, dass man etwas zu einer kontrollierten Neuordnung bringt durch eine schwere Phase. Es gibt ja auch Erstverschlimmerungen, wenn man sehr krank ist und man dann eben halt alternativ oder auch mit der Schulmedizin seine Krankheit heilen will, dass man dann durchaus dann eine Erstverschlimmerung hat, bevor die Besserung kommt. Und das haben wir jetzt auch.
Davon redet aller Munde. Es muss erst richtig krachen, bevor es besser werden kann. Und wir sind auf dem Weg nach unten, aber noch nicht im Tal angekommen. Wie sieht denn für dich die Ankunft im Tal aus? Wie wird sich denn der Zusammenbruch hier gestalten, wenn das Finanzsystem beispielsweise dann final kollabiert?
für jeden anders. Für viele hat er ja schon stattgefunden. Mhm. Ich kenne ganz viele Leute, die in der Jahrtausendwende um 2000 Topmanager waren in irgendwelchen großen Kapitalsammelbecken und die heute mittlerweile komplett ausgespuckt wurden vom System und die leben unter der Brücke und sind obdachlos. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, der Crash ist für die schon gelaufen. Das heißt, das ist ein ganz individueller Prozess. Also den Begriff Crash, den müsste man jetzt definieren. Das ist eigentlich etwas ganz Individuelles. Und das wird jeder für sich erleben. Und wenn man das Ganze natürlich aus der reinen sachlichen Seite sieht, dann meint man damit mehr oder weniger einen gewissen Aufschlag. Wenn man es allerdings auch so ein bisschen auch aus der geistigen Perspektive sieht, dann kann es natürlich auch ein Heilungsprozess sein durch zum Beispiel einen karmischen Abbau, dass man also bestimmte Schulden, viele mögen den Begriff Schulden nicht. Ich finde den Begriff Schulden gut, weil man den bald einfach ganz deutlich macht, wenn man sich etwas zu Schulden kommen hat, durch Fehlleben, durch falsches Leben. Es geht nicht um Gut und Böse, das hat schon wieder so eine Wertung und es ist eine Frage auch der Perspektive, wer ist gut, sondern es geht um richtig und falsch. Und das heißt, stehe ich tatsächlich richtig im Leben, wenn ich zum Beispiel vergessen habe, dass wenn ich Geld verdiene, ohne zu arbeiten, dass ein anderer arbeiten muss, ohne dafür entlohnt zu werden. Anders geht es nämlich nicht. Wenn einer sagt, mein Geld arbeitet, oder er spricht vom passiven Einkommen, das sind so die klassischen Schlagworte von Menschen, die ein bisschen die soziale Orientierung verloren haben. Denn das bedeutet, ich möchte gerne leben auf Kosten anderer. Geld kann nicht arbeiten. Hm. Ich habe noch nie einen 100-Euro-Schein mit einer Schaufel gesehen, welches arbeitet. Also das macht es nicht.
Du kennst doch den Ausspruch, harte Zeiten erschaffen harte Männer, harte Männer erschaffen gute Zeiten erschaffen wieder schwache Männer und die schwachen Männer erschaffen dann wieder die schlechten Zeiten. Ist das wirklich so ein naturgegebener Zyklus, in dem wir uns bewegen? Ist das sozusagen das unausweichliche Schicksal menschlicher Gesellschaften, dass wir immer erst dekadent werden und dann schmiert die Gesellschaft eben ab und wir kommen wieder auf Katastrophen zu und erst dann vollzieht sich wieder mal eine Katharsis, eine Reinigung und Läuterung und dann wird's wieder besser?
So ist es richtig definiert, wie du es gesagt hast, dass es so war in der Vergangenheit, aber natürlich ist das nicht Gott gegeben, denn die Schöpfung ist perfekt allumfassend und wir bräuchten es nicht. Wenn wir solche Begrifflichkeiten nutzen würden, wieder wie die Demut, ja, Demut vor der Schöpfung, dankbar zu sein für jeden Tag, zum Beispiel sich die Frage zu stellen, wenn ich morgens wach werde, ist das wie eine Geburt. Wenn ich abends einschlafe, ist das wie ein Tod. Ich gehe dann nämlich in eine andere Sphäre über. Das heißt, wir haben alleine 365 Leben im Jahr, für die man dankbar sein kann. Keins dieser Leben sollte vergeudet werden. Wenn wir erkennen wieder, dass das Leben natürlich nicht vorbei ist mit dem Abscheiden aus dieser Stofflichkeit. Und das ist nicht irgendein Esoterik-Firlefanz, sondern wir kennen in der Physik nichts, was irgendwie ein Ende hat. Es gibt das Energieerhaltungsprinzip. Das Wasser wird durch die Sonne aufgesogen und kommt als Regen wieder runter. Die Planeten, die kreisen um die Sonne. Das Blut kreist im Kreislauf vom Herz wieder rum und kommt dort wieder an. Ja, das ist eine ganz typische Sache, ist das. Ein Strom ist in einem Kreislauf. Bloß der Mensch hat gesagt, das ist eine Gerade von der Geburt bis zum Tod und dann ist alles vorbei. Das spricht erstmal nichts dafür, was wir aus der Naturgesetzlichkeit erkennen, dass es so etwas gibt, so einmalige Dinger. So, und wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, kannst du denn die Reinkarnation beweisen? Ist die Frage falsch gestellt. Kannst du beweisen, dass es sie nicht gibt, ist die Frage. Das ist genau, wie mir ein Pathologe mal gesagt hat, ich habe schon viele Menschen obduziert, aber ich habe noch nie eine Seele gefunden. Mhm. Und damit hat er gesagt, es gibt keine Seele. Dann habe ich ihn gefragt, ob er schon mal einen Gedanken gefunden hat, wenn er einen Kopf seziert hat. Und wenn er den nicht gefunden hat, kann er ja davon ausgehen, dass es keine Gedanken gibt. Und dann ist es einfach vorbei. Gewinnt er mal Ruhe im Karton. Weil es ist ganz wichtig, dass wir wieder in eine Natürlichkeit zurückkommen, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Und das ist das, was ich meine auch. Geistig behindert und verstandesüberzüchtet, das ist unser Problem. Wir sagen, wir haben zu wenig gesunden Menschenverstand. Nein, wir haben zu viel Verstand. Was wir brauchen, ist wieder Geist. Und Geist hat nichts mit Gedankenflexibilität oder schnellen Gedanken zu tun.
Ich kann sehr gut deine Gedanken nachvollziehen und die Empfinde ich auch so. Ich habe jüngst etwas sehr Schönes gelesen bei Ken Wilber. Er meinte, der Mensch muss aber trotzdem erstmal durch die Ratio hindurch und auch durch sein naturwissenschaftliches, materialistisches Verständnis, um beispielsweise von einem dogmatischen, religiösen Kinderglaube wegzukommen. Und dann durch Zuhilfenahme auch des Verstandes und der Ratio kann man zu einer echten Spiritualität vordringen. Wie Heisenberg sagen würde, trinkst du den Becher des Atheismus, am Grunde wirst du Gott sehen. Mhm. Aber erst einmal brauchst du die Verstandeskraft, ja, um die Dinge zu hinterfragen und selber zu dem Schluss zu kommen, Moment, das beantwortet nicht die Frage und es beantwortet nicht die Stimme in meinem Herzen, aber es hat auch nichts mit den Bibelzitaten von der Oma zu tun. Mhm. Weißt du?
Also das ist unterschiedlich. Also das kann sein, dass er das so gesagt hat und das stimmt auch. Für mich zum Beispiel stimmt es, mhm, weil ich komme aus der Verstandeswelt und brauchte den Verstand, um dann aus dem Verstand abzuleiten, dass das eben halt auch ganz andere Themen sind, die eine Rolle spielen. Es gibt aber auch etwas, man eben nicht erklären kann. Frauen sind übrigens da höher einzuordnen in der Entwicklungsstufe als Männer. Frauen stehen in der, ja, beim Autofahren ist zum Beispiel ganz anders, aber es ist auf jeden Fall so. Also wenn die Frau eine halbe Stufe höher steht als der Mann, so wird es tatsächlich gesehen. Das hängt auch damit zusammen, dass eine Frau Kinder austragen kann. Das heißt, es bedeutet, sie muss auch eine Seele empfangen. Und man muss sich immer mal fragen, wie kann das überhaupt sein? Da muss ja irgendwo die Seele auch einmarschieren dann in den Körper. Denn du schaffst ja mit der Zeugung eines Kindes erst einmal ein Gehäuse. Ja, also gewissermaßen einen Körper. Und dieser Körper ist ja mit deinem eigenen Blut auch versorgt. Das heißt, dieser kleine Embryo hat natürlich genau deine Blutgruppe, genau das identische Abs. Es gibt ja nur dieses eine Blut. Und dann entstehen eben halt Zellteilungen. Das Ding wird immer größer. Und in der Mitte der Schwangerschaft, dann kommt die Inkarnation. Das bedeutet, die Seele zieht dann ein. Und wir sehen dann, dass ein Kind, was dann geboren wird und genau auch zu dieser Zeit das Blutbild abgeschlossen ist, dass das Kind dann ein eigenes Blut hat. Wie kann es sein, dass ein Kind eine Blutgruppe, eine Blutkonstellation hat, die die Mutter töten würde, wenn es Blut spenden würde später? Wann beginnt das? Wann genau beginnt der Übergang von dem Blut der Mutter zum Blut, zum eigenen Blut, zur eigenen Identität, die sich in der Blutausstrahlung wiederfindet? Das klingt jetzt sehr weit abgehoben. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und wenn man diese Fragen stellt, dann erkennt man eben halt auch, wie wichtig die eigene Persönlichkeit ist. Man kann erkennen, wenn ein Kind einzieht. Tiere können das zum Beispiel sehr gut erkennen. Ich will ein Beispiel nennen, wenn es so geht. Ich habe eine gute Bekannte, die wurde Mutter, die war schwanger. Und das war die Mitte der Schwangerschaft. Und wir hatten gerade ein Seminar und sie war dann abends weg und kam am nächsten Tag wieder. Und mein Hund liebt diese junge Frau. Und immer wenn sie kam, oh toll, 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 kam sie angetobt, mein Hund, wenn sie kam. Und sie sind wieder abends weg gewesen und am nächsten Morgen kam sie wieder. Mein Hund sah sie von Weitem und stürmte auf sie zu voller Freude und wollte sie empfangen. Und plötzlich bremst sie und bellt und bellt und bellt und bellt und bellt. Und ich sage zu ihr, sag mal, ist etwas gewesen letzte Nacht bei dir? Ich hatte es nämlich geahnt. Und da sagte sie, nö, eigentlich alles gut. Ich sag, denk mal genau nach. Und dann habe ich ein bisschen nachgehakt und sagte sie irgendwann, ja, ja, eine Kleinigkeit war nachts, die Katzen schlafen bei ihr mit im Bett. Und das ist auch gut gewesen. Und da war irgendeine Situation, wo die Katzen plötzlich hochsprangen und sind geflüchtet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, herzlich willkommen, dein Kind ist eingezogen. Und ja, weil der Hund hat plötzlich gespürt, diese Frau kommt. Ich hätte fast den Namen genannt, das will ich natürlich nicht. Und sie hat dann in dem Moment, als diese Frau kam, hat sie plötzlich zwei Menschen gespürt. Das war das Besondere dabei.
Das ist wirklich erstaunlich. Und wenn du jetzt einen Embryologen fragen würdest, der könnte dir ja noch mehr erstaunliche Sachen sagen. Warum schlägt das Herz des Embryos am Tag 23? Wer sagt der Herzrhythmuszelle, dass sie jetzt den ersten Strom erzeugen und auslösen soll? Also je tiefer du da fragst, desto unbefriedigend die Antworten. Darum meine ich, viele, die durch die Ratio gehen, entwickeln dadurch überhaupt erst eine echte Spiritualität, weil du mit dieser bloßen Verstandeserkenntnis und mit dieser materialistischen Weltsicht kommst du überhaupt nicht weiter. Du landest in der Demut.
Aber du kannst es trotzdem auch nachher logisch erkennen. Auch. Also ich habe das ja, als ich das gelesen hatte, wie das funktioniert mit der Inkarnation in der Mitte der Schwangerschaft, Dann bin ich sofort zur medizinischen Hochschule nach Hannover gefahren und habe dann gefragt, wie das kommt, dass das Kind ein eigenes Blut entwickelt. Hat er mir erzählt, wie das in der vierten Woche anbeginnt und so weiter und wann dieser Prozess abgeschlossen ist. Dann habe ich gesagt, wie könnte er es denn erklären? Und er sagte, ganz offen, Professor für Gynäkologie, der sagte, das kann man nicht erklären. Das sind eben halt die Dinge Gottes. Und dann habe ich überlegt, wow. Und ich hatte es nun gelesen und wusste dann mehr dann in dem Moment, glaube ich, als er. Und das war für mich natürlich schon schwierig, wenn man nämlich rein auf der Verstandesebene, ich weiß genau, wie man da denkt und wie man da tickt, hätte mir das, was ich jetzt sage, jemand vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, oh komm, wieder so ein Abgedrehter. Ja, hätte ich genauso reagiert. Ich habe für jeden Verständnis, der sagt, der Pop, warum tut er sich das an und versaut sich seinen guten Ruf als Ökonom, als Mathematiker oder was auch immer, und fängt dann da wieder mit seinem spirituellen Firlefanz an. Nein, das ist das Entscheidende. Das eine schließt das andere nämlich nicht nur nicht aus, sondern das eine ist ohne das andere nichts. Das ist der entscheidende Punkt. Übrigens auch die spirituellen Leute, die sagen, ach, mir sind diese profanen Dinge wie Politik oder sonst was oder Wirtschaft, das interessiert mich, das ist mir alles viel zu profan. Auch die versagen auf der ganzen Linie, bloß mit umgekehrten Vorzeichen.
Und jetzt steht hier auf meinem Stichwortzettel Chancen. Wir sind nämlich mit dem Thema, die wir gerade angeschnitten haben, schon in meinem Konzept vorausgeeilt. Ich möchte uns noch mal ein bisschen zurückholen zu diesem Thema der Katharsis. Wir erleben jetzt den Zusammenbruch, der wird sehr bitter werden für viele Menschen und viele fürchten sich auch davor. Also ich habe auch ein bisschen Furcht, weil man nicht mehr weiß, was wird wohl in 5 Jahren sein? Was wird meine Tochter noch studieren können? Das ist alles sehr, sehr ungewiss geworden. Wollen wir überhaupt oder können wir in Deutschland bleiben? All diese Fragen beschäftigen jetzt Millionen Menschen und trotzdem müssen wir da durch? Wir haben es uns nicht ausgesucht, aber es gehört eben zur menschlichen Existenz, auch solche Zeiten durchzustehen und daran zu wachsen. Und danach kann es besser werden. Danach haben wir echte Chancen. Und ich wollte jetzt mal von dir wissen, wirklich nur bezogen auf Deutschland, welche Chancen eröffnen sich und welche würdest du sagen, sind die ganz wichtigen? Ich gebe dir nur 4 Stichpunkte. Das Parteiensystem abschaffen, das Zinsgeldsystem abschaffen, die Wiederherstellung von Rechts- und Nationalstaatlichkeit und Demokratie.
Pui, das ist natürlich jetzt ein riesenkomplexes Thema. Also natürlich sind das jetzt die sachlichen Themen, wenn man die geistige Thematik erst einmal so weit reduziert. Als Fundament ansieht, dass man
zu denen.
Dann ist das alles kein Thema. Ja, ja, ich habe da gar kein Problem mit. Fangen wir von hinten an mit der Demokratie.
Genau, das ist mit Fragezeichen hier nämlich.
Ja, die Demokratie ist etwas, was die meisten überhaupt nicht verstehen. Demos heißt das Dorf, nicht das Volk. Kraten heißt den Wagen ziehen. Ein sich selbst verwaltendes Dorf ist eine Demokratie. Das heißt, daran erkennen wir schon an dem Begriff Deme, dass die Demokratie nur funktionieren kann auf kleinsten dörflichen Raum. Alles, was größer ist als Dorf, kann nicht mehr demokratisch sein. Das ist das Erste, was wir lernen. Und wir haben Globalisierungswahn. Daran sehen wir, dass wir überhaupt keine Demokratie haben können, sondern nur eine Demokratie uns vorgaukeln lassen. Mhm. Das Problem ist, die meisten Leute können Demokratie von Republik nicht unterscheiden. Republik, Respublica. Das ist das Volk, das ist Latein, das ist nicht aus dem Altgriechischen. Da haben wir eben halt eine Republik, eine Bundesrepublik Deutschland. Wir leben nicht in einer Bundesdemokratie Deutschland oder in einer Demokratie Österreich, ja, sondern wir leben in einer Republik. 99% der Menschen können Republik von Demokratie nicht unterscheiden. Mhm. Und wenn wir so schlampig sind mit unserer Vokabelnutzung, und unter dieser dramatischen Bildungsmisere leiden, dass selbst also im Prinzip hochrangige Politiker, die ich frage, mir die Zusammenhänge und die Differenz nicht zeigen können. Die wissen auch nicht, was ein Bürger ist. Die wissen auch nicht, was das Volk ist. Was ist der Unterschied zwischen die Bürger oder das Volk? Mhm. Ja? Das muss geklärt werden, diese ganzen Dinge. Jetzt könnte ich das alles ableiten über Platon und Demokratie und so weiter. Ich will das, das wird zu weit gehen, genau. Das wird zu weit gehen. Aber was ich damit sagen will, ist, solange wir auf dieser Ebene arbeiten, und jetzt haben wir noch die Parteien, Parteien kommt von Pars Populi. Das heißt, das ist ein Volksteil. Eine Partei hat die Aufgabe, einer bestimmten Zielgruppe. Die Grünen angeblich für die Ökologie. Wir wissen mittlerweile, dass sie ökologiefeindlich sind. Die SPD angeblich für die Arbeiter. Die CDU für die Unternehmer. Die FDP für die Hoteliers. So war das früher immer aufgeteilt. Durch diese Zielgruppe einer Partei auf eine Gruppe bedeutet das, dass die anderen dabei minder bemittelt rankommen. Das heißt also ein Ausschlusskriterium haben. Und das Gemeinwohl ist aber unparteiisch. Aus diesem Grunde können Parteien niemals funktionieren. Und auch die Demokratie kann nicht funktionieren. Deshalb ist die Demokratie auch in der amerikanischen Verfassung verboten worden, weil sie immer zur Tyrannei führt. Das hat Platon damals schon erkannt, als er die Demokratie definiert hatte. Das ist der erste Punkt. Also wir müssen wieder lernen, die Grundfragen zu stellen, auch zum Beispiel mit Wahlen. Es gibt eine gaußsche Verteilungskurve, es ist ein mathematischer Prozess. Die haben ganz viele Leute, da haben wir dann eine große Glocke in der Mitte, das ist die Masse, die machen 90% der Leute aus. Und dann haben wir 5% Intellektuelle am rechten Rand und 5% am linken Rand. Egal wie diese 5 links oder rechts kommen, die haben keine Chance jemals ranzukommen, weil 90% dazwischen die stumpfe Masse ist. Und wenn die stumpfe Masse aber die meisten Stimmen ausmachen, dann können natürlich nur entsprechende Volksvertreter dabei rauskommen. Ich finde, Frau Baerbock und Herr Habeck haben das deutsche Volk hervorragend repräsentiert.
Du meinst also, es müsste eine Herrschaft oder eine Lenkung durch die Besten und Fähigsten geben? Ganz das klar. Wäre dann Aristokratie nach dem Wortsinn.
Nee, natürlich, aber wenn das Ganze eben halt auf kleinsten Raum ist, deshalb wieder die Deme. Ich bin für eine Demokratie. Mhm. Ich bin ganz klarer Demokrat. Mhm. Und Demokratie bedeutet eben halt eine Art diktatorische Führung durch die Besten. Mhm. Das ist die Demokratie. Es ist eigentlich eine Urform der Diktatur. Auch wenn natürlich alle durchdrehen, weil es wird anders gelehrt, aber es ist falsch. Wir können es wirklich lernen an den Aristoteles, Platon. Wir haben es wirklich schriftlich vorliegen. Also von Aristoteles jetzt nicht, aber von Platon. Und dann werden wir natürlich sehen, wie wir da rankommen. Deshalb übrigens steht das Wort Demokratie auch im Grundgesetz nirgendwo drin. Das findest du in keinem einzigen Wort. Im Wort Demokratie findest du nicht. Du findest nur den Begriff demokratische Prinzipien.
Und Grundordnung.
Und die demokratische Grund, aber im Rahmen einer Republik.
Ja.
Das ist der Überbegriff. Und genau diese vielleicht akademisch wirkende, vielleicht kleinkariert wirkende Diskussion alleine schon, die ist ein ganz wesentliches Element. Denn ich sehe einen AfD-Politiker, ich sehe einen FDP-Politiker, ich sehe einen von den Linken, FDP, Grüne, weiß nicht, was es auch gibt. Und alle berufen sich auf die Demokratie, die sie verteidigen und werfen den anderen antidemokratisches Verhalten vor. Jetzt sollte man vielleicht an der Stelle mal prüfen, was ist das überhaupt? Wie kann das sein? Das ist doch nicht irgendwie ein Wünsch-dir-was-Konzert. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Für mich ist Demokratie dies oder jenes. Lass es uns definieren, dann können wir anfangen.
Dann wäre das also diese beiden Punkte, das Parteiensystem und die Demokratie, so wie wir sie leben, sind zwei Dinge, die man nach dem Zusammenbruch strengstens überdenken müsste.
Ich finde, Parteien müssten verboten werden. Weil Parteien immer zur Clusterung und zur Korruption führen. Wir wissen das. Das sehen wir ja in allen Bereichen. Wir sehen es in USA mit den Demokraten und mit den Republikanern. Wir sehen, dass diese USAID-Geschichte aufgelöst wurde. Eine Schattenorganisation der CIA. Das wissen wir heute alle. Und es ist so, Parteien müssen verboten sein im Parlament. Natürlich darf es Parteien geben, aber außerhalb des Parlaments. Weil die Menschen haben einen Hang zu bestimmten Gruppierungen. Es gibt Fußballvereine, Wandervereine, Briefmarkensammelclubs, was auch immer. Das dürfen sie gerne. Aber in der Politik sollten Parteien verboten sein.
Wollen wir den nächsten Punkt nochmal ansprechen? Zwei haben wir ja noch in diesem Cluster. Das Geldsystem, so wie es im Moment läuft, ist es zum Kollabieren verurteilt und so wie es zuletzt lief auch. Man sagt ja, so ein Zyklus dauert 80 Jahre und dann kracht's. Wie kann es denn in Zukunft gemacht werden, ohne dass es mehr kracht?
Naja, es gäbe schon die Möglichkeit über verschiedene Ebenen. Wir haben im Plan B darüber gesprochen, von der Wissenswahl, uraltes Ding mittlerweile, aber immer noch gültig. Aber auch das gehört damit zusammen, dass wir das Geldsystem nie isoliert betrachten, sondern wir müssen, wenn wir wirklich eine Neuordnung wollen, wissen, wie ist ein Staat aufgebaut? Ich bin ganz klar dafür, dass ein Staat existiert. Ich bin kein Libertärer. Aber ich bin auch keiner, der jetzt einen Sozialismus durchstarten will, wie das jetzt gerade stattfindet. Wir müssen Staat neu definieren, nur für die wichtigsten hoheitlichen Aufgaben. Wir können 90% aller Ministerien streichen und so weiter und so fort. Brauchen wir alle gar nicht. Also ich glaube einfach mal, wenn wir, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich habe dich nach dem Geldsystem gefragt.
Wir dürfen es nie isoliert betrachten. Wir müssen also das Geldsystem sehen, wir müssen auch die Eigentumsökonomie dazu sehen. Die Frage ist des Eigentums. Jetzt zucken natürlich auch viele zusammen. Wenn mir zum Beispiel ein Grundstück gehört und ein Haus, es ist kein Angriff, dann muss ich die Frage stellen, wer hat dieses Grundstück eigentlich mir verkauft? Und woher hat der das und der davor und der davor und der davor? Wer hat das Grundstück eigentlich mal gebaut? Nicht das Haus da drauf. Das ist die menschliche Arbeit, die damit eingeflossen ist. Die kann ich verkaufen, weil das ist meine Leistung. Aber hat jemals ein Mensch ein Quadratmeter Land geschaffen? Niemals. Das ist uns Gott gegeben. Und dieses gottgegebene Land bedeutet für uns, dass wir es als Leihgabe zu sehen haben. Nun haben wir aber vor, dass wir in diesem Land, auf diesem Land natürlich uns einrichten wollen und wir wollen auch einen juristischen Schutz haben, wenn ich mir dort einen Acker anbaue, um mir meine eigene Ernährung zu bewerkstelligen oder ich mache es mir einfach schön, dann möchte ich gern, dass ich einen juristischen Schutz habe, dass es mir ein anderer nicht wegnimmt. Dafür braucht man staatliche Organisation, an die wir uns alle halten, um mir mein Recht zu schützen an diesem Land. Aber das ist dann immer noch Besitz und wir müssen die Frage des Eigentums jetzt bitte ich vor allem die Libertären jetzt um Nachsicht, weil die drehen ganz schnell dann im roten Bereich, der will das Eigentum ankarren. Ja, wir müssen einfach die Frage stellen, dürfen wir Grund und Boden überhaupt als Eigentum oder nur als Besitz haben? Denn wir haben die Situation, dass ein Mensch, der geboren wird, automatisch irgendwo in dem Kreissaal unten drunter gibt es ein Quadratmeter Land, was da drunter liegt, in dem Gebäude, 20 Geschosse tiefer. Und dieses Land gehört jemandem. Und dafür, dass ich dort liege und diesen Quadratmeter mitnutze, muss ich Miete bezahlen. Und das an jemanden, der das Land nie produziert hat, sondern lediglich das Gebäude darauf vielleicht. Und diese wirklich absurd klingenden, detaillierten Grundlagen sind ganz wichtig, dass wir uns wieder darauf konzentrieren. Dürfen wir eigentlich das, was man uns zur Verfügung stellt, einfach annektieren? Das ist nichts anderes. Irgendjemand ist nämlich, zum Beispiel als der Wilde Westen war und die Amerikaner sind losgelaufen und haben gesagt, wir wollen uns jetzt hier unser Land jetzt hier gefügig machen. Ja, wie hat man das gemacht? Man hat die Ureinwohner abgeschossen. Das hat man gemacht. Hat dann sich einen Claim gesteckt und hat gesagt, das ist meins. Hat dann Munition nachgekauft, um jedem anderen zu demonstrieren, dass es auch meins bleibt. Das heißt, am Anfang stand die Annexion.
Heute heißt das Krieg für die Demokratie.
Ja, ja, natürlich. Und die Frage ist jetzt halt, das ist ja jetzt ein fast schon philosophisches Thema. Aber wenn wir uns wirklich über eine neue Welt unterhalten wollen, auch auf der sachlichen Ebene, gehört also die Nutzung der Immobilie. Es gibt ja durchaus eine Möglichkeit, den wir im Plan B geschrieben haben, dass wir sagen, du kannst ein Grundstück haben und das ist wie Eigentum, aber es ist eben halt kein wirkliches Eigentum. Und dafür, dass du es nutzt und gesichert hast, beispielsweise gegen die Fremdeinnahme von anderen, dafür zahlst du an eine gemeinsame Kasse eine Art Entschädigung dafür, dass die dort nicht hin dürfen. So. Diese Entschädigung ist nichts anderes als eine Art Grundsteuer, aber diese Grundsteuer bekommen alle anderen natürlich, weil sie dort auf mein Grundstück nicht können.
Und nicht der staatliche Wasserkopf?
Nicht der staatliche Wasserkopf, da, genau. Mhm. Und aber andersrum ist es so, die ganzen Grundstücke rundherum, die in dem Dorf sind, die müssen das auch bezahlen, weil ich da ja auch nicht hin darf, weil ich respektiere ja auch ihr Eigentum. Und das Geld bekomme ich dann natürlich auch zurück. Das heißt, ich bekomme wahrscheinlich in meinem Dorf mehr Entschädigungsgebühren für fremde Grundstücke, die ich einnehme, als sie mich selbst kosten. Und das ist schwer zu verstehen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und insofern hat jeder die Situation, dass er sogar gar keine Kosten mehr hat. Ich glaube, wir können ein Grundstücksrecht jetzt in der Theorie wie bei einer Neugründung, das ist jetzt eine sehr naive Erklärung und jetzt kommen gleich die Fragen, ja, wie willst du das machen? Es ist ja schon alles verteilt, aber man muss es erstmal vom Prinzip her verstehen, glaube ich, worum es mir geht, dass ich dann tatsächlich Eigentum habe. In Deutschland hat niemals wirklich Eigentum. Eigentum habe ich dann, wenn es lastenfrei ist. Aber ich bin nicht lastenfrei, ich muss eine Grundsteuer zahlen. Damit kann man dann zum Beispiel wieder rechtliche Kriege finanzieren. Mhm. So, ich will das nicht. Ich bin erst dann frei, und Eigentümer, wenn ich keine Gebühren mehr zahle. Und wenn der Staat aber von mir eine Grundsteuer abverlangt, Schutzgelderpressung ist das. Weil wenn ich sie nicht bezahle, nehmen sie mir mein Grundstück weg. Das ist doch keine Freiheit und kein Eigentum. Mhm. Und ich möchte wirklich den Besitz haben, der tatsächlich frei ist von jeder Last, aber der logisch erklärbar ist und dass ich auch nicht mehr nutze, als ich brauche. Mein Geld nicht einfach lager in Grundstücke, die ich nicht benötige, nur um andere davon fernzuhalten. Da gibt es große Konzerne, die kaufen sich dann Grundstücke in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Bauer, der dort lebt und würde es gerne nutzen, um beispielsweise Kartoffeln anzubauen, um die Nachbarn zu versorgen, der darf nicht hin, weil dieses Grundstück Monsanto gehört und er ist von der juristischen Nutzung durch Monsanto ausgeschlossen.
Du hast da absolut den Finger in der Wunde, glaube ich, nämlich die Eigentumsfrage. Genau. Tatsächlich. Also Matthias Bröckers hat das mal in das schöne Bild gekleidet. Die Menschen, die die Welt besitzen, passen in zwei große Reisebusse.
Ja, ja.
Und diese Leute, die in dem Bus sitzen, wollen uns gerne davon abbringen, dass wir dazusteigen. Also, und das ist jetzt weitergesponnen, muss man die Menschen da ablenken, dass sie sich mit anderen Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel Rassismus ist schlimm und Pandemie oder Minderheitenrechte und LGBTQ und so weiter, damit sie bitte nicht die soziale oder die Eigentumsfrage stellen. Ja. Aber diese Strukturen haben sich ja so verfestigt und damit das vollkommen neu gedacht und umgesetzt werden kann, müsste es ja wirklich richtig krachen, oder? Bis solche mächtigen Strukturen auseinanderfallen. Also ich würde es mir wünschen, ja. Aber ist das realistisch?
Ja, das ist realistisch. Und zwar so real, dass es uns wirklich wahrscheinlich eiskalt den Rücken runterläuft, weil es geht ja gar nicht anders.
Okay.
Die Frage, natürlich muss das so irreal, die Welt geht doch nicht unter durch die Menschen. Ich meine, die Menschen können doch nicht die Erde zerstören, dazu sind sie viel zu mickrig.
Nein, aber ich meine, diese Eigentumsverhältnisse,
ja, weißt du,
sind doch, die bestehen ja seit Jahrtausenden.
Ja, natürlich. Aber die Frage ist, wer wird noch übrig bleiben? Also die Frage ist, bleibt von den Menschen überhaupt noch jemand übrig? Du kennst diesen Witz mit den beiden Planeten, die sich treffen.
Ja. Ja? Ich hatte mal Homo sapiens, genau. Das geht vorbei.
Geht von alleine vorbei, genau, das ist der Punkt. Und wir haben hier eine Situation, diejenigen, die richtig stehen, und hier kommt eben halt diese spirituelle Komponente und die geistige mit dazu, die richtig stehen, die haben nichts zu befürchten. Das Allerschlimmste, was passiert, dass die vorzeitig im Prinzip aus ihrem Körper ausziehen. Viele glauben ja nicht daran, dass sie beispielsweise eine Seele haben. Aber selbst der Atheist sagt nicht, ich bin ein Körper, sondern ich habe einen Körper. Hm. Der sagt ja auch nicht, ich habe ein Auto, ich bin ein Auto oder ich bin ein Haus. Und das ist, wir nehmen uns getrennt vom Körper wahr. Und es ist logisch, wenn mein Auto in die Schrottpresse kommt, dass ich vorher aussteige. Und wenn mein Körper anfängt zu vermodern, dann steige ich auch vorher aus. So einfach ist das Ganze. Mhm. Und das ist, man ist dann eben halt ohne Gehäuse mal für eine gewisse Zeit, aber dann kommt vielleicht wieder eine neue Möglichkeit. Wie dem auch sei, das könnte man jetzt ausführen, aber ich glaube einfach, dass wir an dieser Stelle den Menschen wieder eines klar machen müssen, mit dem irdischen Tod, das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, ist es nicht vorbei. Sondern man steht für das gerade, was man verbockt hat. Es gibt eine Wechselwirkung. Viele glauben, wenn ich tot bin, ist sowieso alles erledigt. Ich kann jetzt so richtig komplett wirklich wilde Sau machen. Wenn ich morgen sterbe, dann habe ich es geschafft, bin ich durch. Na, der hat sich ideal aus der Affäre gezogen. Oh nein, ich möchte da in seiner nicht mehr vorhandenen Haut nicht stecken.
Und die andere Seite der Medaille, wenn jemand daran glaubt, dass das mit dem irdischem Tod vorbei ist, ist dann auch eine fatalistische Weltsicht, nämlich, oh Gott, ich habe nur dieses eine kostbare Leben, ich muss es um alles in der Welt beschützen. Ja, ja. Warum macht man mir Angst mit Krieg und Pandemie und so weiter? Da bin ich ein williger Spielball in den Händen der Mächte, die mir mit Todesangst Angst einjagen. Und so bin ich kontrollierbar. Und Menschen, die aber diese Angst verlieren, die sind ja freie Radikale. Die sind ja frei.
Ja, ja, natürlich.
Also erstmal sind sie frei, dass sie sich keine Angst machen lassen. Ja. Und dann gehen sie auch diesen karmischen Weg oder die haben den karmischen Gedanken, oh scheiße, was ich jetzt verbocke in diesem Leben, wie du sagst, dafür muss ich vielleicht gerade stehen. Also überlege ich ja doch mal, ob ich mich weiterentwickle oder versuche, ein gutes Leben zu führen.
Absolut, absurd. Das ist tatsächlich so. Ja, natürlich. Also das ist ja auch der Grund, warum man die Menschen in dieser Angst hält, auch in der Schule.
Ja.
Man hat den Menschen sogar eingeredet, wenn du eine mRNA-Spritze bekommst, dann wirst du niemals sterben.
Ja.
Das steht da ja hinter. Ja, und bis jetzt ist noch jeder gestorben. Und Eva und ich, wir haben mal ein Buch geschrieben, das heißt Tabubruch, lasst uns einfach mal über den Tod sprechen. Mhm. Ja, und einfach ganz natürlich, dieser Begriff des Todes ist ein ganz wesentlicher, weil jeder muss irgendwann sterben. Es ist eine Reise, die er antritt. Wenn ich mir eine Reise in Neuseeland, Australien, sonst wo, dann hole ich mir meinen Marco Polo oder wie die Dinger heißen da und gucke, wie viel gibt man da an Trinkgeld, was kostet da ein Taxi. Ich bereite mich auf meine Reise vor. Diese Reise des Todes muss jeder irgendwann vor sich, hat jeder ausnahmslos vor sich. Und keiner hat dafür irgendein Marco Polo, um zu wissen, wie gehe ich damit um. So, und wir haben den mal gemacht, und zwar ganz locker, nach dem Motto, wer zuletzt lacht, stirbt fröhlich.
Nur man sagt ja, ein gutes Leben, Leben heißt sterben lernen.
Ja, das soll ja gar keine Untergangsvision sein. Das ist, für viele ist Sterben eine Untergangsvision. Die meisten haben Angst vorm Tod. Ich hatte selber Angst vorm Tod als Kind. Das habe ich heute gar nicht mehr. Und wenn diese Angst durch ist, dann können die nicht mehr kommen mit Klima, dann können die nicht mehr kommen mit Putin, dann können die nicht mehr kommen mit Pandemie. Und wir brauchen, ihr braucht den Staat und wir schützen euch und geben euch die Geborgenheit. Das ist das Prinzip, im Prinzip der Unterdrückung und des angelegten Stockholm-Syndroms, was man dort aufbaut. Ja, die kommen quasi in den Schwitzkasten, empfinden das dann noch als körperliche Wärme und als Geborgenheit und werden dann im Prinzip wie die Trottel durch die Manege gezogen.
Naja, Spiritualität wird auch absolut lächerlich gemacht. Ich frage mich nur, diejenigen Menschen, das sind ja jetzt nicht die Chefredakteure in den Medienanstalten und das sind auch nicht unsere Minister und Politikerdarsteller, wie du vielleicht sagen würdest, diejenigen, die Agenten vorgeben, die ja, die machen sich Gedanken, warum sie Spiritualität zum Beispiel lächerlich machen. Ich frage mich, was wird aus solchen Menschen, aus solchen Menschenseelen? Die haben doch auch ganz schön viel Karma aufgeladen.
Ja, ich weiß gar nicht. Dieser Begriff Spiritualität ist dermaßen auch destruktiv versehen. Hm. Ich zum Beispiel versuche, das göttliche Prinzip, Gott ist ein unglaublich wichtiger Begriff. Hm. Und ich nutze ihn auch nicht für eine Begrüßung oder für einen, sondern ich sage, oh Himmel. Ja, anderes würde ich nicht mehr sagen, weil mir das einfach gar nicht zusteht. Und wenn ich tatsächlich von dieser Grundorganisation der Urschöpfung spreche, dann spreche ich von einer Urkraftzentrale. Und die Schöpfung ist außerhalb der Urkraftzentrale. Wenn ich bete und ich bete, dann bete ich natürlich zu Gott. Und aber das ist eben halt nicht diese Religion, es ist nicht die Kirche. Spiritualität ist ja, Spirit ist ja der Geist. Mhm. Aber dazu muss man erstmal wissen, wie ist man aufgebaut. Und deshalb versuche ich natürlich mein Wissen eben halt anhand einer tatsächlichen Schöpfungsarchitektur zu verstehen, zu begreifen. Und das kann man studieren. Das habe ich dann irgendwann mal gemacht im Eigenstudium. Und dann lernt man das auch. Und
das musste ich ja irgendwas dazu gebracht haben.
Ja, ich habe dieses dreibändige Werk, ein dreibändiges Werk gelesen durch Eva. Eva hat mir damals erzählt.
Die Frauen.
Die Frauen, ja, es ist wunderbar. Ich bin dankbar dafür, dass sie mir das gesagt hat. Und sie sagte, das ist für mich das Wichtige. Ich lebe nach diesem Prinzip. Und mehr hat sie auch nicht gesagt, weil sie hat mich nicht überzeugt. Sie hat auch nicht versucht, irgendwas zu regeln. Nun komme ich aus dieser ganz nüchternen wissenschaftlichen Ära und ich habe dann angefangen, gesagt, okay, ich werde diese Bücher lesen, du bedeutest mir viel, wenn du diese Bücher gelesen hast und sie dir wichtig sind, dann möchte ich sie lesen, um mir dann ein Gefühl dafür zu vermitteln, ob das okay ist. Und dann fing ich an, das zu lesen, hat am Anfang große Schwierigkeiten durch meine eigene Verstellung, es ist nicht leicht geschrieben, ich habe das zumindest so empfunden und naja, auf jeden Fall hatte ich große Schwierigkeiten damit, weil es kam mir auch vor wie eine Religion oder sonst etwas, bis ich dann mit anderen Menschen auch gesprochen habe. Vor allem waren das Physiker, Biochemiker und so weiter, hochgebildete Leute, wo ich gesagt habe, wow, das muss ich ja auch nochmal durchgehen. Und ich habe dann immer mehr die Zusammenhänge verstanden. Mein erster Impuls war, um Himmels Willen, ich wollte eigentlich den Autor dieses Buches widerlegen. Das war mein Ziel ursprünglich, weil das war so eine kleine wissenschaftliche Herausforderung. Völlige anthropozentrische Hybris, völlige Überheblichkeit meinerseits. Und bin ich in die Demut gekommen, als ich gemerkt habe, es gibt keine Fehler. Und das kann nicht sein, dass in einem solchen Werk keine Fehler sind. Keine Fehler bedeutet, man kann ja Aussagen haben, aber diese Aussagen können irgendwann in Widersprüche, werden die irgendwann landen, wenn sie ausgedacht wurden und nicht faktische Beschreibung. Und ich habe festgestellt, es gibt dort keine Fehler drin. Und das war für mich der ganz entscheidende Punkt. Und seitdem lese ich dieses Werk und seitdem bin ich damit tief verbunden. Und das ist eben halt vor allem eine Logik. Logik ist ja auch eine Abfolge, eine ganz logische Abfolge, eine systemische, aber eben halt nicht von unten nach oben. Das ist kein Buddhismus, das ist kein Christentum, das ist kein Moslem, das ist nichts mit Talmud. Das gehört alles mit dazu, das fließt da alles rein, weil die auch alle in der Richtung unterwegs sind. Aber die eigentliche Architektur, die über allem steht, Laozi aus der, es sind so viele verschiedene Bereiche, die findet man dann eben halt dort gemeinsam. Und zwar nicht von unten nach oben, dass wir sagen, wir sind die Menschen. Also wenn ich zum Beispiel so ein Objekt habe hier, das ist jetzt hier aus einem Material, das hat eine Form. Form heißt Morpho. Morpho ist, ja, und jetzt mache ich diese Form kaputt. Ich frage, was hält die Erde im Innersten zusammen? Hat Goethes Faust. Genau, ach, wunderbar, ja. Viele halten ihn heute für einen Boxer im Mittelschwergewicht. Auf jeden Fall ist es halt so, ich versuche die Form abzuschälen, schlage das den Tisch kaputt, dann ist die Form kaputt. Aber ich habe zwei neue Formen, nämlich eben halt die Bruchstücke. Die schlage ich noch weiter kaputt, noch weiter, bis sie so klein sind, dass gar nichts mehr über da bleibt. Also nur noch ein kleinster Teil. Wenn man das oft genug macht, nennt man das Atomphysiker. Und ganz zum Schluss stehst du vor einem Atom und dann schlägst du das kaputt und es bleibt dann eigentlich nichts mehr übrig, außer eine Form, aber keine Materie mehr. Und jetzt wird's schwierig. Ja. Und jetzt fängst du an und sagst, redest dann irgendwie von Quantenphysik oder sonst etwas. Nach dem Motto, ich weiß nicht mehr weiter, jetzt machen wir Quantenphysik. Oder die, ja, oder indianische Stämme sagen dann eben halt, dann kommen die ewigen Jagdgründe oder Nirvana. Ja, ja. Und das eben Ende. Oder die Physiker sind es eben halt, die Quantenphysik. Das sind alles Religionen. Auch Physik ist eine Form der Religion. Nur mathematisch eben halt dargestellt. Und wenn man anguckt, beispielsweise, diese Bücher, von denen ich spreche, dieses dreibändige Werk.
Wir zeigen mal eins in die Kamera, damit die Zuschauer, die das noch nicht kennen sollten.
Im Lichte der Wahrheit, genau. Da geht es also quasi, die Schöpfung wird erklärt aus der Position des Schöpfers selbst. Das heißt, es geht von oben nach unten über verschiedene Stufen herunter bis nach ganz unten. Und dann wird irgendwann der Punkt kommen, dass wir dann beim Atom sind und vom Atom bis zum Menschen, das ist dann nicht mehr so ganz weit. Also das ist dann, das heißt, man hat dann die eigentlichen Stufen von oben herunter. Das ist wie ein Fachwerkhaus, was man studiert. Man weiß schon von vornherein, wie es aussehen wird, aber die einzelnen Fächer sind noch nicht ausgemauert.
Also für mich absolut faszinierend, sich mit naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen bis zum Atom und dann an dem Punkt zu stehen, wo man überhaupt nicht weiterkommt und sagt, Moment, das ist ja dann alles nur noch Bindungsenergie, aber warum kann Bindungsenergie Faust schreiben? Weißt du? Und dann sind wir.
Ja, Goethe war ja auch ein sehr weiser Mann.
Ja, auch ein Mystiker.
Ja, ja, natürlich. Und aber auch er kannte eben halt die Architektur noch nicht, sondern er war ganz nah dran. Es gab viele große Denker, die ganz nah dran waren und die findet man auch immer wieder. Mhm. Und aber man kann eben halt auch die Architektur tatsächlich durcharbeiten und dann kann man das Ganze auch einsortieren. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt und so weiter und hochspannend und irgendwann habe ich es gefunden. Es läuft alles zusammen in eine Richtung. Es ist völlig egal. Und wenn ich Zoroaster beispielsweise sehe, Zoroaster aus dem Iran, das ist also auch ein Wegbereiter gewesen, genau für diesen monolithischen Gott. Ahura Mazda heißt das in der Farsi-Sprache. Und das ist genau diese Gruppe, die dort auch wieder eine Richtung gefunden hat. Ein Wegbereiter hin zum Gott, der als Urkraft über allem steht.
Die Sufis sozusagen.
Zum Beispiel. Ja, auch die gehören mit dazu beispielsweise. Genau das ist der Punkt. Aber wir sind ja auch als Erschaffene eben halt die Geschöpfe. Aber wir sind nicht die Schöpfer.
Und da sind sich ja nun eigentlich alle Kulturen der Welt, alle Völker zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte einig, dass wir erschaffene Wesen sind. Wir sind Geschöpfe einer Schöpfung.
Ja, klar.
Und wir müssen also auch zielgerichtet hier sein. Es muss irgendeinen Sinn haben, dass wir hier sind. Buddha würde ja jetzt sagen, alles, was wir hier sehen, ist Maya, das ist Illusion und wir müssen irgendwie das Leid überwinden und darum am besten keine Freude und kein Leid. Das ist für mich Da weiß ich gar nicht mehr, warum machen wir denn dann aber menschliche Erfahrungen? Da gehe ich nicht mehr ganz mit. Aber die große Frage, die ich jetzt auf dich eigentlich hinarbeiten möchte, wenn wir uns als spirituelle Wesen verstehen, warum beschäftigen wir uns dann so sehr mit dem Äußeren, also auch mit der Makroökonomie? Warum mache ich hier in diesem Bus Interviews, um Leute aufzuklären, was sie möglicherweise wählen sollen? Das ist ja ein hochgradig weltliches, alltägliches Gedöns, würde ich mal sagen, wo der spirituell Erleuchtete vielleicht sagt, ach Leute, womit beschäftigt ihr euch denn noch?
Vielleicht ist diese Aufgabe, dass du hier das Interview machst und ich beispielsweise mir angucke, wie groß sind eigentlich die Kapitalflüsse in einer Leistungsbilanz, sind das hochspirituelle Themen. Vielleicht sind die gar nicht so simpel, vielleicht sind die gar nicht so einfach nur so sachlich. Denn wir sind ja nicht durch Zufall in dieser Stofflichkeit gefangen, dass wir uns jetzt im Prinzip in die geistige Ebene reinbringen, die wir gar nicht schaffen, weil wir sind ja im Prinzip mit unserem Material, was wir hier zur Verfügung haben, mit dem Fahrzeug, mit dem Gehäuse, was wir hier bedienen dürfen, was aus meiner Seele heraus jetzt, ich sage mal, funktionsfähig wird, solange mein Körper und mein Geist verbunden sind. Das heißt ja der berühmte Satz, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Da geht es also nicht um das Thema Essen und Trinken, sondern es geht darum, eine Energie zu haben, damit Leib und Seele zusammengehalten werden. Leib und Seele werden also als getrennt wahrgenommen und wir brauchen Energie, um sie zusammenzuhalten. Und wenn es nicht mehr ist, dann fallen sie auseinander und das ist der irdische Tod. Das heißt also, wir haben aber, wenn wir hier sind in unserem Körper und den haben wir mitbekommen, natürlich unsere Aufgaben im irdischen, ganz klar im irdischen laufen unsere Aufgaben. Das ist nämlich das, was wir können, wo wir Einfluss haben, wo wir etwas bewegen können. Deshalb ist gut deine Aufklärung. Deshalb ist gut unsere Aufklärung. Deshalb ist es auch gut, dafür zu sorgen, sinnvolle Wirtschaft zu machen, um zum Beispiel menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, Menschen in ein gutes Leben zu bringen, damit sie richtig in der Schöpfung stehen, um daraus ihr Kapital zu ziehen, irgendwann einen Zustand zu erreichen, den wir alle anstreben. Das würde zu weit führen, das jetzt zu erklären, wie man das eben halt erarbeiten kann. Das sind eben halt die Möglichkeiten. Das ist durchaus sinnvoll. Ich kenne viele, die wollen nur in der geistigen Ära rumflattern und das ist alles schön und gut und sagen, alles andere ist ihnen zu profan. Mhm. Das ist nicht profan, das gehört auch dazu. Waffen bauen gehört nicht dazu. Wir können es auch falsch anwenden. Das ist ja auch die Anwendung der Schöpfungsgesetze, eine Atombombe zu bauen. Ich zwinge die Natur, das Wesenhafte, quasi solche Konstellationen zusammenzubringen und das ist ja ein natürlicher Vorgang. Mhm. Aber er ist falsch.
Wenn man also die Welt, die wir hier erleben, als Schule betrachtet, als Bildungsanstalt für unsere unreifen Seelen, könnte man dann sagen, es ist eben doch eine Art spirituelle Praxis, wenn wir auch versuchen, anderen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, ihren Weg zu finden.
Das ist auf jeden Fall, ist das wichtig. Ich meine, wenn wir überlegen, dass wir vielleicht gar nicht mehr hierher kommen müssten, in dem Moment, in dem wir wirklich richtig in unserem Leben, in unserem Erdengang agiert haben und reagiert haben, dass man wirklich Staubkörnchen frei von Schuld irgendwann hinübergeht, dann braucht man gar nicht mehr kommen. Da hat man es geschafft. Das nennen wir mal Paradies.
Wäre aber schön, wenn du nochmal wiederkommst, so als Spin. Du bist ein sehr guter Lehrer. Apropos wiederkommen, Andreas. Wir haben vom Zusammenbruch gesprochen. Wenn das passiert, keine Ahnung wann, vielleicht in 7 Monaten, vielleicht in 2,5 Jahren oder in 10, ich weiß es nicht. Aber dann wird es Menschen brauchen, die wieder aufbauen. Die Deutschen sind gut im Wiederaufbauen, aber es wird geistige Triebkraft brauchen und Innovation und Trost und ja, Motivation, um das anzupacken. Hast du mal jemals darüber nachgedacht, dass ihr, du und Eva dann wieder nach Deutschland kommt?
Ja, also ich würde mit Sicherheit sogar, ich bin ja nun kanadischer Staatsbürger, aber ich würde natürlich immer wieder nach Deutschland kommen, alleine schon, weil ich mich mit dieser Heimat hier verbunden fühle, ich meine Heimat liebe und ich bekennender Patriot bin. Ja, natürlich bin ich Patriot. Wenn ich meine Heimat nicht lieben würde, dann wäre ich ja komplett verblödet. Jeder muss seine Heimat lieben. Wie soll der Planet heile bleiben, wenn man seine Heimat nicht liebt? Aber wenn ich meine Heimat liebe, bedeutet das nicht, dass ich die Heimatliebe eines Engländers ablehne oder eines Schweden. Ich freue mich auch, wenn der seine Heimat liebt. Ja, das ist ja heute, sind wir so dargestellt, dass wir automatisch meine Vaterlandsliebe als nationalistisch und als Abgrenzung von anderen bezeichnen. Wir sind ja so verdummt worden. Das ist ja das Hauptproblem, was wir haben.
Ja, aber das ist ja auch wieder dieses mutwillige Abschneiden der Wurzeln, um den Menschen zu entwurzeln, zu schwächen eigentlich, damit er nicht in seine Kraft kommt. Und in die Kraft kommen, das ist ja für dich auch ein großes Thema geworden. Also du bist ja mittlerweile nicht mehr nur der Finanzexperte, sondern du bist auch Hühnerhirte und du bist ein sehr guter Selbstversorger geworden. Also wie wichtig ist denn heutzutage Autarkie, Selbstversorgen?
Sehr wichtig, glaube ich. Ich glaube, wenn wir nicht in einer Stadt leben, wo wir das nicht machen können, die Eigenversorgung und auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen müssen, da gibt es ja auch gute Sachen, aber sie sind trotzdem eben halt hergestellt mit Maschinen und die sind hergestellt mit irgendwelchen Gefäßen und so weiter, Kunststoffflaschen, auch Glasflaschen. Es ist immer mit Energie verbunden. Die Natur liefert uns das und der Körper ist natürlich auch resistent gegen Keime und so weiter, dass er die natürlichen Produkte alle gut leben kann. Theoretisch ungewaschen. Da wird natürlich, man darf nicht vergessen, wir sind in einer Welt, wo die Menschen der Meinung sind, man sollte keine Muttermilch nehmen. Das hat man damals auch erklärt, als meine Söhne geboren wurden, weil die schwermetallbelastet ist, die Muttermilch. Und dann heißt es, man sollte dann irgendwelche teil- oder ganz adaptierte künstliche Nahrung aus dem Reaktor nehmen.
Von Nestlé.
Genau, ja, oder Humana, was das war. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind eben halt die Dinge. Ja, ich glaube, die Eigenversorgung ist das Allerwichtigste. Gesunder kann man sich nicht ernähren, weil Lebensmittel tatsächlich eben halt auch nicht nochmal dreimal chemisch durchgereinigt werden müssen, dass da keine vermeintlichen Keime sonst was drin sind, sondern wir sind in der Lage, durch die Naturgesetze so konzipiert zu sein, dass wir wunderbar leben können. Und ich persönlich, wir leben wirklich, Eva und ich da natürlich und auch viele Freunde, aus aller Welt, Philippinen und was wir da alles haben dort, die da leben, dass wir uns eben halt weitgehend selbst ernähren und auch dort eine richtige Kultur gebildet haben wieder, wie früher. Man hat Brot gebacken und so weiter.
Ein neues Dorf.
Ist Brotbacken schon Nazi? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall könnte es so sein. Und ja, also und so kann man sich wirklich gesund ernähren. Man also kann, ja.
Entschuldigung, ich wollte sagen, wenn ihr euren eigenen Sauerteig macht, das ist dann mindestens Nazi-Lager.
Das ist ja, dann sind wir schon, ja. Wir haben eigenen Sauerteig. Das tut mir leid.
Aber weißt du,
müssen wir das jetzt schneiden?
Das schneiden wir, klar.
Schneiden.
Diese Autarkie, das ist ja auch ein Mittel, um Angst zu reduzieren, oder? Wir haben jetzt schon vielfach vom Zusammenbruch gesprochen, oder ich spreche dann nicht davon, du nimmst das Wort ja gar nicht so in den Mund. Aber das ist ja auch ein Mittel, um Angst abzubauen. Ich bin gut versorgt, ich habe mein Gewächshaus und ich habe mir Fähigkeiten angeeignet. Ich habe einen mentalen Anker in Form meines Glaubens, woran auch immer ich glaube. Und das andere, was du angesprochen hast, eine gute Gemeinschaft.
Ja.
Ihr seid dort eine richtig gute Gruppe in wie eine Art Dorf.
Ja, es ist, dieses Dorf ist auseinander teilweise 1,5 Stunden Autofahrt von einem anderen. Also es ist nicht irgendwie so ein Dorf, wie man sich das in Deutschland vorstellt.
Kanada.
Naja, das ist halt ganz, das ist völlig anders. Ja. Das sind wie überall immer irgendwelche Gleichgesinnten, wie man heute so schön sagt. Also Menschen, die ähnlich denken, ähnlich ticken. Es sind viele Kanadier, die wir dabei haben. Beispielsweise, man trifft sich dort und wir treffen uns ab und zu und lesen gemeinsam. Wir beten auch mal gemeinsam und das ist gut so. Das gibt Energie. Wichtig ist raus aus der Angst. Ja. Also man kann auch, wenn man in einer Stadt ist, sich über einen Balkon, gibt es so kleine Hochleistungsgewächshäuser, wo man sich sein eigenes, so ein paar Grundnahrungsmittel anbauen kann. Und man sollte tatsächlich mit Freunden zusammen gewisse Gruppierungen bilden und eines wissen, wenn morgen der Blackout wäre, wo treffen wir uns?
Genau, wo treffen wir uns wann, wenn über 10 Stunden der Strom weg ist?
Genau, genau so ist das. Und das findet natürlich auch in Kanada statt. Das ist völlig normal, weil die Menschen dort dünn besiedelt sind. Und da ist es selbstverständlich, da haben die meisten CB-Funkgerät. Wenn alles ausfällt, dann können die sich über CB-Funk untereinander unterhalten. Egal, ob Internet geht oder Strom weg ist. Die haben auch alle Notstromaggregate und so weiter. Also das ist einfach so. Und wir sind hier natürlich in einer Dekadenz gelandet, hier in diesem dicht besiedelten Gebiet. Manchmal geht's ja auch gar nicht anders. Und da kann man schon anfangen, an bestimmten Dingen eben halt loszulegen. Und man kann natürlich auch Nahrungsmittel kaufen für eine Übergangszeit, die extrem lang haltbar ist. Das kann man tun, bis man dann eben halt in der Eigenvorsorge gelandet ist.
Und vielleicht bei all dem Vorsorgen, also ich habe auch Vorsorge betrieben, ziemlich intensiv, und irgendwann kommt man aber an den Punkt, mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich habe jetzt Notstromer und ich habe so und so viel Wasser und ich habe auch ein schönes Gewächshaus und dieses und jenes kann ich tun, aber ich kann nicht für jeden Fall vorsorgen
Nein.
und für den Atomkrieg auch nicht und für dieses und jenes. Ich bin auch dem Schicksal ausgeliefert und dieses Leben hier hat vielleicht einen Plan oder verfolgt ein Ziel, und wenn es eben dann mal so ist, dass etwas Schlimmes passiert, dann ist es so. Das Schlimmste, was uns passiert, ist, wie du sagtest, wir verlassen unseren Körper.
Ja,
Schlimmer
merkt man
kann
nicht.
es ja nicht
Nö.
sein.
Und so schlimm ist nicht, das wirst
Und
du
wenn man
sowieso
sich das bewusst
irgendwann.
macht, weißt du, dann, okay, naja, stimmt, so schlimm ist es eigentlich nicht.
Ja, das ist alles.
Dann ist der Katastrophengedanke gleich weg.
Ja, natürlich, genau. Was wichtig ist, wenn du Eigenvorsorge hast, die Problematik ist natürlich auch so, dass man auch über sein eigenes Denken hinaus arbeitet. Also, wenn man zum Beispiel, die haben das zum Beispiel so gemacht hier in unseren Gebieten in Kanada, wo wir leben dort, da gibt es die einen, die haben dann beispielsweise Rinder, die anderen haben beispielsweise eben halt Kartoffelacker, der nächste hat dann eben halt Blumenkohl. Man tauscht sich das aus. Ich bin vorhin gefragt worden, wie ist denn das mit den Supermärkten, wie weit ist denn das? Und habe ich erst mal überlegt und dann habe ich gesagt 25 Minuten und dann sagte er so, ja, das ist aber immer ganz schön lang. Ich sage, ja, aber ich muss da auch nicht oft hin. Ja, aber wegen Essen einkaufen. Ich sage, ja, das ist der Unterschied. Das machen wir gar nicht im Supermarkt. Wir tauschen das untereinander so und das kann schon funktionieren. Also es ist natürlich so individuell für jeden Einzelnen zu machen. Alles das tun, was man, und vielleicht, wenn man mehr Möglichkeiten hat, sogar mehr tun, als man braucht. Für diejenigen, die es gibt zwei Möglichkeiten. Ich versorge meine Nachbarn mit, die es sich nicht leisten können. Dann verteidigen sie mich im Ernstfall oder sie greifen mich an, weil sie wissen, dass ich etwas habe. Und das heißt, zu versuchen, auch in dieser sozialen Möglichkeit, in dem Rahmen seiner Möglichkeiten eben halt da den idealen Weg zu finden, aber sich auch nicht verrückt zu machen.
Ja, mit dem Leitgedanken gib und dir wird gegeben und
Ja.
vertraue, und dann wird es auch nicht enttäuscht werden.
Wenn man Disteln sät, wird man keinen Mais ernten.
Ja, genau. Ach schön, ich finde, das haben wir jetzt schön abgeschlossen, weil wenn wir uns die Krise anschauen und das, wovor viele Menschen Angst haben, dann dürfen wir uns bewusst sein, dass es im Moment Tausende von Menschen gibt, auch hier im dicht besiedelten Deutschland, die all das, wovon wir gerade gesprochen haben, schon leben. Und es werden dann diejenigen sein, die sagen, keine Panik, Leute, wir haben schon Ideen und wir haben uns schon was überlegt und wir unterstützen euch.
Sehr schön, vielleicht kommen noch mehr dazu. Ich bin ziemlich sicher. Ein Aufwachen hat begonnen, schon ziemlich groß. Und selbst die Hardcore-Mitläufer der Kartellparteien, die merken mittlerweile, da läuft was mächtig schief.
Und vielleicht
Das
hat
ist
ja
gut bei
einer
uns.
von denen sogar zugeguckt. Wäre ja möglich. Herzlich willkommen. Lieber Andreas, schön, dass wir uns gesehen haben und danke, dass du für das Gespräch Zeit hattest. Und
Gerne,
ich
Julia.
wünsche dir alles Liebe und Gute.
Danke dir. Alles Liebe. Ciao, ciao.
Ja, liebe Zuschauer, das war's im Busoffice mit Andreas Popp. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt gerne eure Kommentare und was ihr von unserem Gespräch gehalten habt, ob ihr Anregungen habt, wen wünscht ihr euch im Busoffice. Und dann sage ich erstmal bis bald. Ciao, ciao, eure Julia.